Ja, heute befassen wir uns mit einem Text aus einem neutestamentlichen Brief. Mit einem Text aus einem Brief, der von einem Mann geschrieben wurde, der circa 3 Jahre an Jesu Seite verbracht hatte. Ja, der Tag und Nacht bei Jesu war, der hautnah alles miterlebt hat und quasi aus erster Hand berichtete. Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass dieser Zeitzeuge euphorisch war und im Überschwang seiner Gefühle schreibt. Okay, das mag sein. Aber ich gebe zu bedenken, dass dieser Mann, nämlich Johannes, der die Johannesbriefe verfasste, er war schon ziemlich alt. Als einer der engsten Freunde Jesu schrieb er den Brief, um den damals schon frühzeitig auftretenden Irrlehren entgegenzuwirken. So schreibt er in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 1. Johannes 2, Vers 6. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Wir können es bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, und wir sind miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer unserer Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn wir seine Gebote halten, wird uns bewusst, dass wir ihn kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, aber seine Gebote nicht hält, ist er ein Lügner, in ihm wohnt die Wahrheit nicht. Wer sich nach seinem Wort richtet, bei dem ist die Liebe Gottes zum Ziel gekommen. Und genau daran erkennen wir, dass wir mit Christus verbunden sind. Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Soweit der Text. Die Predigt heute gliedert sich in 2 Abschnitte. Erstens Einführung in den Johannesbrief und zweitens, was es bedeutet, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu führen. Im ersten Abschnitt bezeugt Johannes und belegt, dass die Botschaft, die er weiterträgt, wirklich wahr ist. Johannes bezeugt, dass er es aus erster Hand, ja so sagt man es doch, also dass er es direkt aus Jesu Mund gehört hat. Okay, vielleicht reicht das noch nicht als Bekräftigung des Wahrheitsgehaltes aus. Wir hören viele Worte, die gesprochen werden. Wir hören viele Versprechungen. Wie können wir wissen, was die Wahrheit ist? Wie können wir Gutes von Bösen unterscheiden? Wie können wir richtig von falsch unterscheiden? Wir sind uns einig, hören allein, da kann man sich vielleicht täuschen lassen. Johannes setzt also noch einen drauf. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wenn jemand seine Zeugenaussage so bekräftigt, dann wirkt der Zeuge schon etwas glaubhafter, oder? Aber wie oft lassen wir unsere Sinne täuschen? Wie oft sehen wir etwas, was nicht da gewesen ist? Und Johannes schreibt weiter, wir haben es angeschaut. Also ganz genau hingesehen. Nein, nicht nur hingesehen, sondern auch betastet. Johannes war als enger Freund Jesu so dicht am Geschehen dran, dass er mit allen Sinnen die Botschaft von Jesus aufgenommen hat. Das macht Johannes zu einem echt glaubwürdigen Zeugen. Er kannte Jesus also nicht nur vom Hörensagen, sondern hat Jesus echt erlebt. Ja, wenn jemand es so sagen kann, wenn jemand so über Jesus berichtet, dann ist er für uns als Zeuge doch glaubwürdig. Und dann geht Johannes hier noch einen Schritt weiter. Er schreibt, all das verkündigen wir euch. Und hier ist die von mir gewählte Übersetzung tatsächlich ein wenig schwach. In anderen Übersetzungen wurde der Ursprungstext aus dem Griechischen übersetzt als all das verkündigen wir euch, wir bezeugen es. Im Griechischen findet sich das Wort Martyrio, was schon dem uns bekannteren Wort Methyrium mit dem Wort in Verbindung gebracht werden kann. Und Johannes drückt damit aus, dass er das, was er in seinem Brief schreibt, mit seinem Leben bezeugt. Das kommt einem Schwur vor Gericht gleich. Er ist sich dessen 100% sicher, dass das, was er den Empfängern des Briefes schreibt, die absolute Wahrheit ist. Es ist todsicher wahr. So ist der Eingangstext zu verstehen. Ja, und dann geht es zu dem Inhalt. Was hat Johannes hier zu schreiben? Was hat er weiterzugeben? Es geht ganz zentral um die Worte Jesus. Wir hören viel Belangloses in unserem Leben. Wir hören vieles, was uns als wichtig verkauft wurde. Aber ist das wirklich wichtig? Die Worte Jesu sind jedoch lebensschaffend. Die Worte Jesu haben Tiefe. Und darum geht es im Johannesbrief. Es geht um Worte, die direkt von Jesus kommen. Jesus ist das Wort. Es geht um das Wort, das vom Anfang an da war, so wie es im Johannesevangelium im ersten Vers geschrieben steht. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und worum geht es im Johannesbrief noch? In Vers 3b, und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Wir Menschen kommen zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Wir Menschen sind seit der Geburt von Gott durch die Sünde getrennt. Und es gibt keine Verbindung mehr zu unserem Gott, außer der Weg zum Vater Jesus. Jesus ist für uns gestorben, damit das Trennende hinweggenommen wird. Deine Bestimmung als Mensch ist und meine Bestimmung als Mensch ist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe. So steht es im 1. Korintherbrief im Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind also dazu berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ist das nicht eine tolle Berufung? Das ist unser Ziel, in der Nähe Gottes zu sein, mit ihm verbunden zu sein. Hast du diese Gemeinschaft mit Gott oder lebst du ein von Gott getrenntes Leben? Gemeinschaft mit Gott führt dazu, dass wir gleichzeitig auch Gemeinschaft mit anderen Menschen haben. Eine Gemeinschaft mit Menschen, die diese Gemeinschaft mit Gott haben. Auch das ist toll. Gut, dass wir einander haben, so Jörgs Lieblingslied. Aber Geschwister in der Gemeinde kann man sich ebenso wenig aussuchen wie Geschwister in einer Familie. Da wirst du als Christ hineingestellt, da bist du zu Hause, da bringst du dich ein. Und ich denke, wie es ebenso wenig Familienhopping gibt, gibt es auch kein Gemeindehopping, oder? Aber es wird noch viel spannender. Vers 4b, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen sei. Gemeinschaft führt also zur vollkommenen Freude. Es geht also nicht darum, dass wir uns als Gemeinde irgendwie zusammenraufen, dass wir irgendwie miteinander klarkommen. Nein, wir haben eine gemeinsame Freude, die gemeinsam zu einer vollkommenen Freude wird. Hey, wir können gemeinsam fröhlich sein. Wir können unsere gemeinsame Freude auch zeigen. Das Evangelium ist ein Evangelium der vollkommenen Freude. Eine Freude ohne Abstriche. Was soll also der Johannesbrief auslösen? Es geht hier nicht um Maßregelung. Nein, der Johannesbrief ist eine Anleitung zur Erlangung der vollkommenen Freude. Vergleichen wir das mit Johannes 15, Vers 11. Da sagt Jesus: Ich habe euch das gesagt, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Immer wieder geht es um die Freude, um die echte Freude. Und das hört sich irgendwie nicht nach Zwang an. Das ist toll, nicht? Es geht also in der Einleitung in den Johannesbrief um vier Ausrichtungen. Es geht um die Wahrheit, bezeugt von einem glaubwürdigen Zeugen. Zweitens um das Wort des Lebens. Drittens um die Gemeinschaft mit Gott und den Christen untereinander. Und viertens um die Freude, die vollkommene Freude, ohne Abstriche. Der zweite Teil der Predigt geht dann in Vers 5 los. Es geht Johannes darum zu zeigen, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können und was Hindernisse sind, die eine Gemeinschaft mit Gott unmöglich machen. Er beginnt damit, dass Gott Licht ist. Er ist absolut heilig und rein. In ihm ist gar keine Finsternis, absolut nicht. Und genau diese Tatsache hat Folgen für uns. Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Es gibt also Menschen, die mit dem Mund sagen, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, die sich Christen nennen, aber ihr Leben sagt etwas anderes. Diese Menschen dulden die Sünde in ihrem Leben. Sie halten sich dauerhaft in der Finsternis auf. Johannes sagt, dass dieser Mensch ein Lügner ist. Warum? Weil Gott Licht ist, weil er keine Sünde hat. Wenn wir sündigen, gehen wir aus dem Licht in die Finsternis. Ein Glaube, den wir zwar mit unserem Mund bekennen, der aber sich nicht auf unser Leben auswirkt, ist ein toter Glaube. Und da wird's gefährlich. Glaube zeigt sich in unserem Leben. Beispiele. Wenn ich glaube, ja, wenn ich davon überzeugt bin, dass es heute regnen wird und wenn ich heute eine Wanderung vor mir habe, ziehe ich Regenzeugs an. Wenn mich jemand mit der Regenkleidung sieht, sieht er direkt, dass ich glaube, dass es heute regnen wird. Jeder, der mich sieht, sieht, dass ich davon überzeugt bin, dass es regnen wird. Wovon wir überzeugt sind, zeigt sich, wie wir leben. Wenn ich jedem davon erzähle, dass es heute kalt und regnerisch wird und sieht mich in kurzer Hose und T-Shirt losziehen, wird zumindest den Eindruck haben, dass ich selbst das nicht glaube, was ich sage. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich als sogenannter Gesundheitsapostel auftrete und jedem rede, wie wichtig es ist, sich ausgewogen zu ernähren, wie gefährlich es ist, zu viel Fette zu essen, natürlich meine ich hier nur die Transfette, wie gefährlich es ist, zu viel Fette zu mir zu nehmen und andere davon abhalten will, sich schlecht zu ernähren, alles vielleicht gute und richtige Aussagen. Aber wenn ich dann ständig dabei gesehen werde, wie ich in einem der großen amerikanischen Fastfood-Ketten esse, dann werde ich unglaubwürdig und niemand glaubt meiner Rede. Oder ein Arzt, der verkündet, wie gefährlich Rauchen ist und selber raucht wie so ein Schlot, dem glaube ich auch dann irgendwie nicht mehr. Der Glaube zeigt sich also in unserem Leben, der Glaube prägt unser Leben. Wisst ihr, was ein Heuchler ist? Ich denke schon. Wer ist denn als erstes gefährdet, ein Heuchler zu sein? Die Prediger und Pastoren, die auf der Kanzel predigen? Das liegt nahe. Ja, die auch. Aber es laufen alle Christen Gefahr, ein Heuchler zu werden. Christen werden beobachtet. Ja, sie werden sehr gut von den Mitmenschen beobachtet. Und wenn sie nicht leben, was sie sagen, dann werden wir von den Beobachtern schnell als Heuchler hingestellt. Das ist schädlich für die Gemeinschaft. Das bringt Gemeindeleben und Gemeinschaften in Verruf. Wir leben das, wovon wir überzeugt sind. Das stellt sich unweigerlich ein. Dagegen können wir uns nicht mal wehren. Niemand kann seine Maske ständig aufrechterhalten. Niemand kann ständig ein Schauspieler sein. Am Ende leben wir das, wovon wir überzeugt sind. Also lesen wir aus dem Verhalten, lesen wir aus unserem Leben, wovon wir überzeugt sind. Wenn es nicht zu dem passt, was wir reden, ergibt sich ein absolut schräges Bild. Dann sind wir nichts anderes als Heuchler und schon gar kein gutes Aushängeschild für die Sache Jesu Christi. Wie kann denn wirkliche Gemeinschaft aussehen? Wodurch zeichnet sich Gemeindeleben aus? Lesen wir hierzu den Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns rein von jeder Sünde. Wir sollen also im Lichte wandeln. Was bedeutet Licht? Was ist damit gemeint, wenn wir im Lichte wandeln? Ich versuche es noch einmal mit einem Beispiel aus dem Leben. Wer erinnert sich noch an die Kindertage? Oder bei vielen Menschen ist es im Erwachsenenleben auch nicht viel anders. Aber als Kind gefiel mir die Dunkelheit nicht, wenn ich alleine ins Bett musste. Die Dunkelheit war mir unheimlich. Ich konnte mir niemals sicher sein, dass ich im Zimmer nicht jemand aufhielt, der sich anschleicht. Also bat ich meine Eltern, die Tür einen kleinen Spalt aufzulassen, sodass ein wenig Licht in den Raum fiel. Das gab mir ein wenig Sicherheit. Ist Licht da, können wir das Böse besser erkennen. Durch Dunkelheit jedoch wird Angst ausgelöst. Licht zeigt, dass sich niemand anderer im Zimmer aufhält und sich im Dunkeln anschleicht. Licht kann aber auch die eigenen dunklen Seiten ausleuchten. Licht kann bis in die hintersten Winkel unseres Lebens eindringen, wenn ich mich für Gottes Licht öffne. Bei Gott gibt es keine dunklen Ecken. Das will unser Herr für uns tun. Indem ich mich mit seinem Wort beschäftige, indem ich mich auf sein Wort einlasse, auf sein Wort höre, auf Jesus, der das Wort ist, wenn ich das so zulasse, erkenne ich in den dunklen Ecken meines Lebens Dinge, die mich belasten. Ich erkenne Dinge, die es sich lohnt auszuräumen. Es ist oft so, dass ich mich verschließen möchte, dass ich niemanden, auch Gott, nicht in mich hineinsehen lassen möchte. Aber unser großer Gott weiß eh, was in uns vorgeht. Nur wir oft nicht. Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Lassen wir es also zu, dass uns Gottes Licht ausleuchtet und wir der Wahrheit ins Auge sehen. Ja, wünschen wir uns nicht alle mal eine große Erweckung, so wie unsere Vorfahren das erlebt haben? Wünschen wir uns nicht alle, dass wir eine tolle Evangelisation starten, einen tollen Missionseinsatz starten, und viele in Erkenschwick kommen zum Glauben? Beten wir nicht für Erweckung? Beten wir nicht dafür, dass in dieser Stadt Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und dadurch errettet werden? Ja, alles schön, gut und wichtig. Lasst uns aber nicht vergessen, Erweckung beginnt nicht draußen vor der Tür, sondern hier bei uns. Wir bitten Gott, uns zu reinigen. Wir bitten Gott, uns in seinem Licht zu stellen. Wenn wir aufhören, die Sünde zu dulden, dann beginnt die Erweckung hier bei uns. Es ist Gottes Liebe, die uns aufzeigt, was in unserem Leben nicht stimmt. Gott will das Beste für uns. Deswegen möchte er alles ausräumen, was uns daran hindert, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist seine Fürsorge, weil wir ihm nicht egal sind. Wenn Gottes Licht in unser Leben scheint, dann kann Großes geschehen, dann kann etwas aufbrechen. Dann kann Gott neues Leben schaffen. Gottes Wort ist ein lebendiges Wort. Es ist ein schöpferisches und lebensschaffendes Wort. Er spricht es zu uns. Aber heißt das nun, dass wir hier nicht mehr sündigen? Wir leben auf dieser Welt, wir sind Menschen mit Schwächen. Wir werden auch als Christen immer wieder sündigen. Da gibt es unter uns keine Ausnahmen. Wir sündigen alle täglich. Und wenn in Vers 7b steht, und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns rein von seiner Sünde, macht uns von jeder Sünde rein, dann gilt das auch für uns. Dann gilt das für dich und mich. Jesus hat für alles bezahlt, was wir getan haben und noch tun werden. Jesus kann uns immer wieder die Vergebung anbieten. Es geht dem Leben eines Christen also nicht darum, möglichst nicht zu sündigen, sondern ständig aus der Vergebung zu lernen. Ständig in der Vergebung zu leben, sich im Licht unseres Gottes aufzuhalten und darin wohlzufühlen, immer wieder die dunklen Ecken beleuchten zu lassen, sich korrigieren zu lassen und von seinem Wort zu lernen. Wenn wir Christen sind, wenn wir zu den Jesus-Nachfolgern gehören, dann sind wir also vollkommen rein vor Gott. Gott sieht uns dann als vollkommen und gerecht. Wir leben also noch in der gefallenen Welt. Wir sündigen weiter. Das ist nicht das Problem. Es wird zu einem Problem, wenn wir die Sünde in unserem Leben dulden, wenn wir uns nicht von ihr befreien lassen. Wir lösen uns dann vom Lichte Gottes. Wir gehen in Richtung der Dunkelheit, in die Richtung der Angst. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. So steht es in Vers 10. Machen wir also nicht den Fehler zu denken, dass wir doch eigentlich ganz okay sind, dass wir doch gut sind. Und wenn alle nur so wären wie wir, dann wäre die Welt gut. Ja, dann machen wir Gott zu einem Lügner. Das ist hart, nicht? Wir sind Sünder, das ist vollkommen klar. Also stehen wir dazu und freuen uns darüber, was im Vers vorher steht, also im Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Er befreit uns von aller Ungerechtigkeit. Er befreit uns immer wieder von unseren Sünden und bringt sie nicht irgendwann wieder. Nein, sie sind ein für alle Mal weg. Er wirft sie in die Tiefe des Meeres, so wie es in Micha 7, Vers 19 steht. Er wird sich unser wieder erbarmen und unsere Missetaten dämpfen und unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das sind immerhin 11 Kilometer an der tiefsten Stelle, da taucht nichts wieder auf. Und das löst vollkommene Freude aus. Halleluja. Amen.